Herzlich willkommen, liebe Gäste, hier im Trösch in Kreuzlingen. Der gezeigte Kurzfilm, auch wenn er weihnachtlich anmutet, berührt. Den einen mehr, den anderen weniger. Der Film ist nicht fiktiv. Das Thema Tod trifft und betrifft uns alle. Nur der Umgang mit ihm ist unterschiedlich. Die einen können ihn mit Trauer verarbeiten, andere zerbrechen dran. Trauer ist tatsächlich ein Zeichen, dass in dir etwas in Bewegung kommt. Aber oft sitzt der Schmerz erst einmal wie eingefroren fest, weil wir Nein zum Tod sagen, ihn im schlimmsten Fall sogar tabuisieren. Dabei sollten wir Ja sagen, ihn akzeptieren. Es geht weniger darum, Trauer zu erzwingen, sondern Bedingungen zu schaffen, in denen sie überhaupt auftauchen darf. Darüber spreche ich heute Abend mit Katrin Freimann, mit Andrea Heidecker, mit Petra Weibel und Johannes Zimmermann. Darf ich euch auf die Bühne bitten? Sie sind alle Expertinnen für Trauerbegleitung, jede mit einzigartigen Ansätzen zu den Themen Abschied gestalten, Trost finden und Erinnerungen bewahren, unserem heutigen Thema. Nun freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit euch. Deswegen muss ich noch mal ein klein bisschen ausholen. Ich glaube, man muss nämlich zunächst einmal verstehen, warum einige Menschen erst spät oder scheinbar gar nicht ins Trauern kommen. Weil sie A, im Funktionsmodus sind, arbeiten, organisieren, stark sein für andere. B, gelernt haben, Gefühle zu kontrollieren oder zu vermeiden. C, weil sie Angst haben, von der Trauer überrollt zu werden. Oder D, weil sie ambivalente Gefühle zur verstorbenen Person haben. Wut, Schuld, sogar Erleichterung ist möglich. Und das letzte E, weil sie den Tod des Verstorbenen ablehnen. Das alles ist aber kein Versagen, sondern ein Schutzsystem unserer Psyche. Meine Frage an euch, ich öffne die Runde. Was sind denn aus eurer Sicht die ersten Schritte, um Trauer bzw. die Realität eines Verlustes zuzulassen? Wer von euch traut sich?
Natürlich immer der Herr. Also Namen zusammen. Zulassen, das ist ganz individuell, glaube ich, für jeden, der einen Verlust erlitten hat, der geht damit anders um. Und ich glaube, man muss von Anfang an, schon bevor irgendwas passiert ist, sich eins bewusst sein, wir sind alle endlich. Keiner lebt ewig. Und ich glaube, wenn man so eine Haltung schon von Anfang an hat, dann überrascht einen sicherlich vielleicht der Tod. Aber man ist darauf vorbereitet, dass wir alle halt irgendwo ein Ende haben.
Petra?
Ja, ich glaube, es braucht ganz viel Mut, dass man seine Gefühle zulässt. Und für das braucht es manchmal Leute von außen, die einen mittragen, weil es halt einfach wahnsinnig Angst macht, was passiert, wenn ich die Trauer zu sehr zulasse. Ja, ich glaube, Mut ist so sicher so ein Thema, was man braucht.
Andrea, wie fühlt sich Verlust an? Weißt du das aus deiner Erfahrung?
Ich weiß das sehr gut aus meiner Erfahrung. Und Verlust fühlt sich schmerzhaft an, Verlust fühlt sich traurig an, ohnmächtig und einfach ganz, ja, man ist wie in einer Schockstarre.
Schockstarre. Was wäre denn, Katrin, die Sofortmaßnahme? Was könnte man denn tun, wenn man jetzt in so einer Situation ist?
Ein Wort ist gerade hier noch nicht gefallen, und zwar das Thema Bewusstsein. Sich erstmal auch bewusst zu machen, zu verstehen, was ist überhaupt passiert. Es ist anzunehmen. Das Thema Bewusstsein ist eben noch nicht gefallen. Das Wort. Sich bewusst zu machen, was ist passiert. Und dazu gehört auch die Annahme, etwas anzunehmen, was passiert ist. Auch wenn ich es vielleicht nicht annehmen möchte, weil ich kann es nicht rückgängig machen.
Jetzt sind wir ja schon mittendrin beim Thema Trauerbegleitung. Sich Hilfe zu holen ist nämlich keine Schwäche, sondern oft genau der richtige und erste Schritt, der den Trauerprozess überhaupt ermöglicht. Also heute geht es darum, auch ein bisschen die Endlichkeit zu enttabuisieren. Der Tod gehört letztlich zum Leben dazu. Wir wollen heute Abend aufzeigen, welche Angebote es gibt, besonders im Bereich der Abschieds-, Trauer- und Erinnerungskultur. Und deswegen möchte ich mit der Andrea beginnen. Du bist die Erste, darfst schon mal das Mikrofon halten. Sie ist nämlich zertifizierte Sterbe- und Trauerbegleiterin. Jeder von uns wird gleich seinen persönlichen Hintergrund auch mal so ein bisschen erzählen, weil jeder hat schon mit dem Tod individuelle Erfahrungen gesammelt. Was sind deine?
Ja, meine Erfahrungen gehen zurück ins Jahr 1992. Da war ich 26 Jahre jung und habe meine Mutter auf ihrem letzten Weg begleitet. Für mich war das von Feststellung der Diagnose Lungenkrebs bis zum Todestag waren 6 Monate. Und das waren 6 Monate, die unglaublich schmerzhaft waren, mit vielen Höhen und Tiefen. Und die, ja, im Nachhinein würde ich fast sagen, traumatisch waren bei mir. Weil natürlich habe ich am letzten Tag ihre Hand gehalten, natürlich war ich da. Und zwischen Atempausen und Stille durfte ich ganz, ganz schmerzlich erfahren, was Abschied wirklich heißt. Und seitdem sind mir unheimlich viele kleine und große Abschiede im Leben begegnet. Aber für alle habe ich irgendwie ein offenes Ohr gehabt und war immer da. Und ja, das ist eine sehr schöne Erfahrung.
Was hat dich denn bewogen, Sterbebegleiterin zu werden?
Was hat mich bewogen? Es ist eine Situation am Lebensende, die so echt ist. Man muss nichts mehr vorspielen, man muss nichts mehr verschleiern. Die Situation ist so, wie sie ist. Und das Bewusstsein, dabei zu sein, sein zu dürfen, ist für mich einfach, das ist so ein großes Geschenk, weil das so ehrliche Momente sind.
Aber du begleitest damit Menschen, bei denen Angst, Abschied und Sprachlosigkeit da sind. Wie begegnest du denen?
Ja, einfach indem ich da bin. Am Lebensende ist es wirklich so, dass es nicht viel braucht. Es braucht einfach eine Präsenz und dieses pure Aushalten der Situation. Weil selbst nahestehende Verwandte, für die ist es manchmal sehr schwierig, diese Situation auszuhalten. Und als Außenstehender, dieses Zwischenglied zu sein, bringt unheimlich viel Ruhe in dem Prozess.
Jetzt switche ich mal von der Sterbebegleitung zur Trauerbegleitung. Die folgt ja dann mit den Angehörigen im Nachgang. Da bist du auch bietest du eine 1-zu-1-Betreuung mit diesen Menschen. Da muss man aber, glaube ich, auch sehr kreativ sein. Wie würdest du deine Kreativität als Trauerbegleiterin beschreiben?
Indem ich einfach andere Wege gehe. Natürlich auch 1-zu-1, aber ein sehr kreativer Weg der Trauerbegleitung ist zum Beispiel die Trauerküche oder das Trauerpilgern. Das sind einfach komplett andere Wege als eine 1-zu-1-Begleitung.
Aber Trauerküche, darf ich mir jetzt vorstellen, da kochst du jetzt bestimmt keine Buchstabensuppe nur mit den Buchstaben T, O und D, sondern machst auch noch wirklich was Kreatives. Wie sieht das aus? Was machst du da? Trauerküche, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das kannst du dir folgendermaßen vorstellen. Und zwar ist das Kochen und dieser achtsame Austausch ein unheimlich tolles Tool, um Trauernde ins Gespräch zu bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das 5-Sterne-Menü kochen, so ist es nicht. Aber wir kochen immer was Wohltuendes, wir kochen immer was, ich sag mal, über das Schneiden des Gemüses kommt man natürlich leichter ins Gespräch als einer 1-zu-1-Begleitung. Weil der Fokus liegt einfach erstmal auf dem Kochen. Und natürlich gibt es in diesen Abend eine leichte Einführung, dann, also wie der Abend abläuft, dann kriegt jeder seine Aufgaben, sucht sich aus, was er am liebsten macht. Und dann ist es so, dass wir natürlich gemeinsam essen, dann nach dem Essen gibt es halt eben wirklich auch so leichte Impulse, um ja Gefühle und Gedanken so ein bisschen an die Oberfläche zu holen und dann darüber zu reden.
Und in dem Sinne machst du alles das, was gut tut oder was den Kochenden gut tut und nachher auch schmeckt.
Das ist der Plan.
Wie gehst du denn mit Einzelpersonen und im unterschiedlichen Sinne mit Gruppen um in der Trauerbegleitung? Gibt es da Unterschiede bei der Einzelbegleitung und in der Gruppe?
Ja, da gibt es natürlich Unterschiede. Ein begleitetes Gruppenangebot ist natürlich immer in der Gemeinschaft. Ist für viele einfacher, weil der Fokus nicht auf einer Person liegt. Und das Sprechen und das Miteinander, wenn jeder merkt, dass er wirklich im gleichen Boot sitzt. Also jeder ist ja da, weil er eine Trauer hat und darüber auch sprechen möchte. Und das ist im Gruppenangebot halt wirklich manchmal einfacher.
Ist da irgendwas zu beachten in der Gruppe? Müssen die Leute irgendwelche Voraussetzungen noch haben, um dann mit dir diese Gruppenbetreuung zu machen? Oder
nein, es gibt keine Voraussetzungen. Jeder ist da herzlich willkommen. Es ist auch egal, wie lange die Trauer her ist oder ob es gerade eine frische Trauer ist. Es geht einfach um eine wertvolle Gemeinschaft unter Gleichgesinnten.
Ich switche jetzt nochmal zur Sterbebegleitung. Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel, wie du mit deiner zertifizierten Art den Abschied und die Erinnerung letztlich erleichterst?
Also wenn ich jetzt mal von einem aktuellen Fall erzählen darf. Ich habe aktuell eine 54-jährige Dame, die ihre 96-jährige Mutter beim Sterben begleitet. Und das ist jetzt nicht vor Ort, das geht über FaceTime und über Telefon. Ich begleite die 54-jährige Tochter. Und sie sagt, sie schafft das nicht alleine. Es ist klar, dass die 96-jährige Dame, die hat vor 10 Tagen Oberschenkelhalsbruch, einen doppelten Oberschenkelhalsbruch gehabt und kommt also nicht wieder auf die Beine. Sie hat auch den Lebenswillen jetzt verloren. Für die Tochter ist es absolut in Ordnung, dass die Mutter geht. Aber die Tochter ist alleine, sie hat weder Familie noch weitere Angehörige, die sie unterstützen. Und da ist eine Sterbebegleitung, auch wenn es per Telefon ist, eine unheimlich große Hilfe, weil ich ihr Orientierung und Halt gebe. Ob das im Umgang ist mit den Ärzten, mit den Schwestern, und das ist halt unheimlich hilfreich für sie.
Aus Sicht des Sterbenden oder der Sterbenden, wie muss man sich das vorstellen? Was brauchen diese Menschen in den letzten Stunden?
Recht wenig, eigentlich Präsenz. Eigentlich jemand, der da ist und wirklich die Situation mitträgt. Für viele ist es wirklich nicht auszuhalten, diese Situation, für viele Angehörige nicht. Aber Sterbende sind einfach, es ist eine ruhige Atmosphäre, es ist wirklich wenig, was dieser Mensch braucht.
Der engste Angehörige, was braucht der? Unterscheidet sich das?
Es unterscheidet sich, indem er die Situation nicht alleine tragen muss. Also er hat immer jemand zum Sprechen. Er hat immer jemand, dem er eine Situation erzählen kann, was gerade passiert ist. Jetzt ist das und das gewesen. Vorgestern haben die beiden zum Beispiel abends noch gesungen. Die Tochter hat ihre Mutter noch gewaschen. Und dann haben sie noch ein gemeinsames Lied gesungen. Und das finde ich echt bemerkenswert. Das finde ich ganz, ganz wundervoll.
Du engagierst dich ja auch beim Hospizdienst in Konstanz. Ja. Gibt es eigentlich so ein Angebot auch im Thurgau?
Hospizverein gibt es im Thurgau, ja, das weiß ich. Hospizdienst, ja.
Hospizdienst Thurgau, das sind Ehrenamtliche, die, sage ich mal, sowas machen. Ne? Wir dürfen einen hier begrüßen. Und das ist ein freiwilliges Engagement. Da sind die Ressourcen natürlich auch immer begrenzt, das muss man auch ganz klar sagen. Deshalb wirbt natürlich auch der Hospizdienst, den ich recht gut kenne, auch darum, dass man auch junge Leute findet, die sich dort engagieren. Weil, genau wie du das sagst, es ist schwierig, natürlich ist es auch belastend, da wollen wir gar nicht von der Hand wischen, aber es ist auch eine ganz erfüllende Aufgabe.
Das wollte ich nämlich die Andrea fragen.
Eine Herzensaufgabe.
Ist das für dich tatsächlich eine Herzensaufgabe? Was gibt dir das, sterbende Menschen zu begleiten?
Also das ist für mich wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk mittlerweile, weil diese besonderen Begegnungen für mich einfach so, so, so besonders sind. Jeder Sterbende hat seine eigene Geschichte, sein eigenes Tempo und jede Begleitung ist anders, aber wunderschön.
Wie kann man dich erreichen? Hast du eine Homepage?
Ich habe eine Homepage, ja. www.trauerzeit.ch.
So kann man mit dir in Kontakt treten. Dann hätte ich jetzt gern noch gewusst, abschließend, Trauerpilger und Trauerküche.
Ja.
Wo und wann? Und dürfen sämtliche Leute hier mitmachen oder sind das tatsächlich nur die akuten Trauernden?
Generell sind es Trauernde und Trauerpilgern ist ein Format, was 2x30 Minuten geht. Dazwischen ist eine kleine Pause, es gibt einen schönen Impuls. Und Trauerpilgern, da gehen wir mit der Trauer in der Natur spazieren. Und durch die Bewegung in der Natur, also es ist alles erlaubt, manchmal löst sich später etwas, manchmal früher, alles ist erlaubt und ein leiser Spaziergang in der Natur. Das nächste Trauerpilgern ist am 7.3. und wir treffen uns um 15 Uhr in Bottighofen am Gemeindehaus. Und es ist jeder herzlich willkommen, jeder Trauernde gerne. Und das ist auch ein schönes Format, um mich erstmal kennenzulernen, bevor es vielleicht in eine folgende Begleitung geht. Und die nächste Trauerküche findet tatsächlich hier im Trösch statt am 11.3. von 18 bis 21.30 Uhr, 22 Uhr.
Speiseplan diesmal?
Ja.
Was gibt's denn?
Erfährst du bei der Anmeldung.
Ah, okay, bei der Anmeldung. Keine Details, gut.
Genau.
Herzlichen Dank für die Einblicke, liebe Andrea.
Sehr gerne.
Wir machen reihum. Petra, kraftplatz-weibel.ch.
Genau.
Auch du hast Verlust erlebt. Du hast 3 Kinder.
Ja, genau.
Aber das 2. Kind ist verstorben.
Genau, im Februar waren es jetzt 7 Jahre, als unser 2. Kind, der Manuel, ganz unerwartet in der 37. Schwangerschaftswoche keinen Herzschlag mehr hatte. Und da hat es uns erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das war so mein schlimmster Schicksalsschlag im Leben bisher. Ja.
Boden unter den Füßen weggezogen, das ist absolut verständlich. Denkst du, dass du mit dieser Arbeit, die du jetzt hier machst oder über die wir jetzt sprechen, dass du da auch was wiedergeben kannst? Deine Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, auch auf deinem Trauerweg?
Ja, auf jeden Fall. Das war auch mein Beweggrund, überhaupt anzufangen im Trauerbereich, weil ich gemerkt habe, dass wir wahnsinnig tolle Begleitung bekommen haben, auch schon im Spital Münsterlingen, durch die damalige Seelsorgerin Karin Kaspers und alle Hebammen und Ärzte und Pflegenden. Und ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das ja überall so gehandhabt wird, in jedem Spital. Und als ich nach 6 Wochen das erste Mal in der Papio-Gruppe St. Gallen war, habe ich gemerkt, nee, es ist gar nicht so selbstverständlich. Es hat viele betroffene Eltern gehabt, die eben genau diese Begleitung nicht gehabt haben.
Ganz kurz Begriffserklärung, Papillongruppe. Also was ist jetzt Papillongruppe? Du wirst gleich noch von Sternenkindern sprechen. Was ist was? Vielleicht haben wir da nicht den Einblick.
Die Papillongruppe ist eine Selbsthilfegruppe vom Verein Regenbogen Schweiz. Wir haben heute auch 2 aus der St. Galler Gruppe da, die mich damals mitbegleitet haben.
Herzlich willkommen.
Die Yvonne und die Susan. Herzlich willkommen. Und das ist eine Selbsthilfegruppe für Eltern, die ein Kind in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz danach verloren haben.
Begleitung nach Kindsverlust. Was sind denn deine ersten praktischen Schritte, die du mit einer Mama machst?
Als erstes einfach mal zuhören und die Geschichte erzählen lassen. Und da merke ich, das bringt einfach schon mal wahnsinnig viel in Gang, wenn man einfach drüber reden darf und jedes kleine Detail erzählen darf, wo vielleicht das Umfeld oft gar nicht mehr hören möchte oder kann. Und bei mir haben sie einfach den Raum, mal über alles zum Sprechen. Und dann geht es nach und nach weiter und wir schauen, was für Bedürfnisse da sind.
Du hast dich ja auch zertifizieren lassen. Auch in dieser Ausbildung hast du da Kniffe und Tricks erfahren, wie du auch Eltern helfen kannst in dem Fall. Dann gibt es aber auch noch ein ganz spezielles Trauercafé in Bischofszell. Da bist du auch aktiv. Was ist das?
Genau. Das Trauercafé ist ein Austausch einmal im Monat, immer am 3. Freitag im Monat, wo das Trauercafé seine Türen öffnet für 2 Stunden für alle Trauernden. Egal, was für einen Verlust man erlebt hat, wie lange er schon her ist. Und dort sind wir immer zu zweit, eigentlich zu dritt, aber an dem Abend jeweils zu zweit und bieten da unsere fachliche Betreuung, aber auch vor allem den Austausch unter den Trauernden.
Also das heißt, die Betroffenen, die können erzählen oder müssen ihre Geschichte erzählen in der Gruppe? Oder was ist der Sinn?
Also sie dürfen ihre Geschichte erzählen, okay, es ist immer freiwillig. Ja. Ja, wir starten eigentlich immer eine gemeinsame Runde. Wir haben ein Thema jeweils auch vorbereitet für den Abend. Manchmal lassen wir Themen auch mitbringen, je nachdem, ja, was gerade ansteht. Und wir bieten eigentlich immer eine Gesprächsrunde und das ergeben sich sowieso ganz schnell, merke ich immer wieder, wird Vertrauen aufgebaut zwischen den einzelnen Besuchern und ergeben sich Themen, die alle betreffen. Wir haben aber auch kreative Sachen, die wir machen. Wir haben eine Bücherecke, wir haben eine Musikbox. Ja, wir haben Verschiedenes, wo jeder das für sich mitnehmen kann, was an dem Abend gerade für ihn stimmig ist.
Aber für wen ist das denn genau sinnvoll? Für Leute, die sich dann plötzlich auch angesprochen fühlen, die wissen, aha, es gibt dieses Angebot und ich möchte das auch für mich zulassen. Für die macht es am meisten Sinn. An die anderen kommst du gar nicht ran, oder? Die noch nicht so weit sind.
Ja, also ich sag mal, die Bereitschaft, drüber reden zu wollen, denke ich, ist ein Teil von der Voraussetzung, dass man dorthin geht. Wobei es auch schon Leute gab, die das erste Mal einfach nur mal zugehört haben. Die vielleicht sogar auch jemand mitgebracht haben, weil sie sich allein diesen Schritt einfach nicht traut haben. Aber die meisten kommen dann ins Reden. Aber ja, die Bereitschaft zum Reden in einer Gruppe sollte oder ist in der Regel da.
Ich habe von dir mal irgendwas aufgefasst, wo es um No-Go-Sätze geht. Was sind No-Go-Sätze?
Ich sag mal, so ein typischer No-Go-Satz bei Sternenkindeltern ist zum Beispiel, ach ja, du bist ja noch jung oder ihr könnt ja wieder schwanger werden oder es war noch ganz am Anfang, es war noch kein richtiges Baby. Oder es hat sicher einen Grund gehabt. Oder du trauerst immer noch, ist auch schon so lange her. Also es gibt ganz viele Sätze, die vielleicht gut gemeint sind, aber doch sehr verletzend sein können. Und darum ist es mir immer wichtig, dass das Thema auch allgemein angesprochen wird, dass man ein bisschen weiß, wie kann man auf Trauernde zugehen. Weil jeder meint sie eigentlich nur gut, aber ist halt doch meistens überfordert mit der Thematik.
Jetzt ist ja das nicht nur dein einziges Thema, sondern du bist ja auch Abschiedsrednerin für Abschiedszeremonien verantwortlich. Wann ist so eine personalisierte Abschiedszeremonie überhaupt sinnvoll?
Also Abschied nehmen ist ja immer wichtig und immer sinnvoll. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man möchte eine kirchliche Beerdigung mit einem Pfarrer oder wenn man vielleicht was anderes möchte, dann wäre ich zur Verfügung und da bin ich ganz offen und biete verschiedene Möglichkeiten. Das kann eine normale Beisetzung am Friedhof sein, das kann eine Zeremonie daheim im Garten sein, es kann eine Lebensfeier sein, es kann eine Party sein. Also überall da, wo man nochmal in Worte zusammengefasst haben möchte, ja, was den Menschen ausgemacht hat und ihm zum Herzensmensch gemacht hat für einen.
Aber ich glaube, ganz wichtig zu erwähnen ist auch noch die Tatsache, dass man das zu Lebzeiten planen kann. Und nicht auch, erst, wenn es zu spät ist oder die Angehörigen was tun müssen.
Genau, das stimmt.
Was wäre denn der Vorteil?
Der Vorteil ist zum einen, dass die Angehörigen wissen, was man möchte. Und ich fände es jetzt zum Beispiel auch eine sehr schöne Überraschung, wenn an der Beerdigung von einem geliebten Menschen vielleicht durch mich dann nur Worte vom Verstorbenen eigentlich an die Angehörigen weitergeben werden und der Angehörige selber auch mitreden darf und ja, vielleicht noch was weitergeben möchte an seine Familie, an seine Freunde, an seine Liebsten.
Was die Familie zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht wusste, dass du das weißt. Ah, okay. Das macht Sinn. Es gibt ein neues Projekt von dir. Auch du hast einen Podcast gestartet.
Ja.
Mit wem, warum, in dieser Form?
Also warum? Wegen der lieben Franzi, die auch heute da ist.
Sehr super. Erste Folge, tipptopp.
Genau, er heißt Für immer im Herzen, dein Sternenkind-Podcast mit Franzi und Petra. Und wie schon das Regenbogenfrühstück, was die Franzi angeregt hat, das ist ein Austausch für Mamas, die nach dem Kindsverlust wieder schwanger sind. Ist die damals auf mich zukommen, hey, es gibt gar nichts, ja, wo man sich austauschen kann in der Schwangerschaft nach einer Fehlgeburt oder einer stillen Geburt. Und dann haben wir das ins Leben gerufen und jetzt kam sie letztes Jahr auf mich zu, hey, wie wäre es mit dem Podcast? Es wäre doch ein wichtiges Thema zum Ansprechen, es wird viele Leute betreffen und trotzdem redet man so wenig drüber. Und ja, dann habe ich mich mal wieder darauf einlassen und wir haben jetzt im Februar die erste Folge gestartet und im März kommt die nächste.
Es kommt die nächste. Das Thema ist sehr breit gefächert. Aber wie plant ihr das? Oder was sind dann die nächsten Schritte, die nächsten Themen, die ihr gemeinsam besprechen wollt?
Also in der ersten Folge ging es allgemein ums Thema Trauer, mal so einen kleinen Einblick zu bekommen. In der zweiten Folge geht es um meine Geschichte. Erzähle ich von Manuel, wie alles passiert ist, wie ich begleitet worden bin, wie wir durch die Trauer, durch die Akuttrauer kommen sind. Danach kommt Franzis Geschichte in der nächsten Folge und ab dann laden wir uns eigentlich immer wieder Gäste auch ein, sei es Fachpersonen, Hebammen, Bestatter, der Verein Regenbogen, aber auch betroffene Eltern, die einfach ihre Geschichte erzählen möchten und wir möchten von frühen Fehlgeburten, stillen Geburten, plötzlichem Kindstod, Schwangerschaftsabbruch, möchte man wirklich alles abdecken, was so Sternenkind-Eltern und vor allem aus Umfeld interessieren könnt und hilfreich sein könnt.
Mit dem Ziel zu sagen, ihr seid nicht allein.
Genau. Mhm.
Wunderbare Sache. Du sagst nochmal deine Homepage-Adresse.
Kraftplatz-weibel.ch.
Und nochmal zum Abschluss, wie kommt man denn ins Trauercafé Bischofszell? Wann trefft ihr euch da? Oder wann?
Immer am dritten Freitag im Monat von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr und sind bei mir auf der Homepage verlinkt. Genauso wie die Papio-Gruppe Thurgau und St. Gallen vom Verein Regenbogen. Findet man alles auf meiner Homepage.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Petra. Dann gehen wir weiter zur Katrin. Auch du hast ein Kind verloren.
Ja.
Möchtest du mir von deiner Tochter Leni Marlin erzählen, die 2017 nach 7 Wochen auf der Welt und 7 Tagen starb? Mhm. Harte genau. Geschichte.
Sehr hart, ja. Also meine Tochter, meine erstgeborene Tochter, ist am 7.7.2017 geboren und starb, wie du es richtig gesagt hattest, nach 7 Wochen und 7 Tagen. Und dieses Erlebnis, diese Erfahrung hat unser Leben nachhaltig verändert und sehr geprägt, tatsächlich.
Petra hat es eben erzählt, es reißt einen den Boden unter den Füßen weg. Wie habt ihr das als Paar verkraftet?
Also das war eine unheimlich,
mein Mann sitzt auch hier,
meine kleine Tochter auch. Das war eine sehr, 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 sehr schwere Zeit natürlich. Ich kann mich auch gar nicht mehr wirklich erinnern, weil, wie Petra eben auch schon sagt, es wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen und das Leben hat man sich einfach ganz anders vorgestellt und man muss diesen Verlust erstmal lernen zu akzeptieren, tatsächlich anzunehmen, sich das bewusst auch zu machen. Es war ein sehr, sehr langer Prozess tatsächlich und heute kann man sagen, dass wir es geschafft haben, diesen Verlust in unser Leben zu integrieren, es anzunehmen und trotzdem wieder glücklich sein zu dürfen. Also das ist jetzt heute die Ist-Situation, in der ich mich befinde. Und es war ein sehr, sehr langer und auch harter Weg.
Das glaube ich auch tatsächlich. Trotzdem lässt dich das Thema Tod und Trauer und dieses Paket lässt dich nicht los. Und du hast dafür sogar deinen Job aufgegeben und hast dich umschulen lassen und bist jetzt genau auf dieser Schiene als Trauerbegleiterin zertifiziert. Wie kam es dazu?
Also eine sehr, sehr lange Geschichte. Wir haben, natürlich ist in den letzten Jahren unheimlich viel passiert und ich habe genau vor 1,5 Jahren im 7. Todesjahr meiner Tochter, was gleichzeitig der 7. Geburtstag war, hat es irgendwie hier oben Klick gemacht und ich habe gemerkt,
Katrin, du musst mit dem Thema raus. Und ich bin das erste Mal vor anderthalb Jahren mit diesem Thema auch in die Öffentlichkeit. Und das hat damals eine ja, unheimlich kleine Welle geschlagen, weil viel Resonanz zurückgekommen ist. Und wie ihr eben auch schon gesagt habt, dieses Gefühl im Außen zu erzeugen, bei anderen Menschen zu zeigen, zu signalisieren, hey, du bist nicht allein, es gibt noch andere. Das hat bei mir etwas ausgelöst und es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe eine Weiterbildung im Case Management gemacht. Ich habe viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen gearbeitet, unter anderem eben auch in großen Konzernen. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, Katrin, was hättest du in deiner Rolle als Chefin eigentlich gemacht, wenn deine Mitarbeiterin dich anruft, sie erwartet ein Kind und sie sagt dir, das Kind ist verstorben. Patrick, ich habe keine Antwort gewusst. Ich habe sehr viele Workshops, Seminare, Leadership-Programme im Verlauf der letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte absolvieren dürfen. Aber zu diesem Thema habe ich nie was beigebracht bekommen und dachte mir, mein Gott, das gibt's doch gar nicht, Katrin. Du musst doch als Führungskraft vorbereitet sein. Wie reagierst du, wenn einem Mitarbeiter ein solches Schicksal widerfährt? Die Person kehrt ja irgendwann hoffentlich zurück in ihren Alltag, will zurück an die Arbeit gehen. Wie spreche ich mit der Person? Wie rede ich mit ihr? Kann ich die Rückkehr irgendwie vorbereiten? Kann ich es begleiten? Kann ich irgendwas tun, um ihr die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu erleichtern, zu unterstützen? Und was mache ich mit dem Team? Da ist ja auch noch ein Team. Das Team ist hilflos. Es ist unsicher. Es weiß nicht, wie es sich verhalten soll. Und das größte Problem, wir hatten eben gesprochen über die größten oder die schlimmsten Phrasen und Floskeln. Aus Angst, etwas Falsches zu sagen, reagiert das Umfeld meistens mit Sprachlosigkeit und sagt, oh Gott, ich habe jetzt total Angst vor der Situation.
Der Chef macht die Türe zu.
Genau, der Chef macht die Türe zu, weil er Angst hat, ja, mit dir in den Dialog zu gehen. Patrick, was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Willst du lieber im Homeoffice erstmal arbeiten? Willst du vielleicht zurück an die Arbeit? Tut es dir gut, unter Menschen zu sein? Und dazu ist eine Kommunikation, eine zwischen uns beiden entscheidend. Weil wenn ich nicht kommuniziere, kann ich nicht herausfinden, was ist für dich wichtig.
Wie ist denn da nach deiner Meinung der Ist-Zustand bei den Unternehmen? Mhm. Ist da der Großteil, der wirklich das Thema von sich schiebt, ja, oder sagt, ja gut, also es gibt ja klare rechtliche Regelungen, wenn jemand im Angehörigenkreis verstorben ist, mhm, dann gibt das so und so viele Tage, mhm, frei und danach, ja, hat er aber wieder da zu sein.
Dieses Thema ist nicht etabliert. Ich würde mir wünschen, dass man neben allen anderen Programmen, die in einer Firma, gerade im Managementprogramm, in Leadershipprogrammen, dass man auch das Thema Trauerkultur implementieren würde. Aber es ist tatsächlich ein Thema, was in den meisten Fällen nicht Inhalt ist. Wir sprechen über Zahlen, wir sprechen über Effizienz, wir sprechen über Strukturen und Prozesse. Das sind Themen, da sind wir toll drin. Aber keiner weiß, wie gehe ich jetzt mit der Person um, die ein Kind verloren hat und die kommt zurück, weil man Angst hat. Und diese Unsicherheit resultiert aus Nichtwissen. Und das sind wir an einem interessanten Punkt. Dieses Nichtwissen, daran kann ich etwas verändern. Ich hatte zu Anfangs gesagt bei deiner Frage, Bewusstsein, es geht ums Bewusstsein. Und wenn wir hier Bewusstsein schaffen, dass dies ein Thema ist und dass dies ein Thema ist, was eine große, starke Lücke aufweist, dann kann was passieren.
Gut, du gehst mit dem Thema Bewusstsein an die Sache ran. Mhm. Was erfährst du denn von den Firmenchefs? Was sagen die dir, wenn du da auftauchst und sagst, Leute, macht euch bewusst, ihr werdet Mitarbeiter haben, die mit Trauerfällen konfrontiert sind. Wie reagiert ihr?
Ich kann ein Worst-Case-Beispiel nennen und kann ein Best-Case-Beispiel nennen. Ich hatte kürzlich mit einem CEO gesprochen und er sagte zu mir, Katrin, das Thema ist Privatsache. Dann habe ich zu ihm gesagt, hast du eine Idee, was ich gesagt habe?
Ich habe keine Idee, was du gesagt hast.
Dann habe ich zu ihm gesagt, spätestens dann, wenn die Leistungsfähigkeit deines Mitarbeitenden massiv eingeschränkt ist, dann hast du ein Problem und dann ist es deine Angelegenheit. Ich habe im Verlauf der letzten 8 Jahre, weil ich mich in diesem Themenfeld natürlich sehr stark bewege, viele, viele Menschen kennengelernt, worunter wirklich sehr tolle Menschen waren, sehr fähige Menschen, die sehr lange in Unternehmen gearbeitet haben, die eine sehr hohe Identifikation hatten, die ein großes Wissen hatten. Und sie haben mir alle immer das Gleiche erzählt. Ich wurde nicht gesehen, ich habe mich nicht wahrgenommen gefühlt. Wir haben über Präsenz gesprochen, Dasein. Es war keiner da. Ich bin alleine gewesen. Keiner hat mich mal angesprochen. Man denkt, wenn der Name eines Verstorbenen erwähnt wird, ist das schlimm und man darf es nicht sagen. Ich habe irgendwann mal gesagt, meine Tochter ist schon tot, du musst sie nicht totschweigen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Moment das war.
Zu der Situation warst du dann schon recht Sauer, glaube ich.
Ja, da war ich sauer. Eben, weil Trauer macht auch Wut. Es macht wütend.
Aus dieser Wut heraus machst du jetzt aber das nicht.
Nein, nicht aus der Wut.
Aus der Wut heraus, sondern wirklich aus deiner persönlichen Trauererfahrung vielleicht auch heraus. Mhm. Was ist denn da genau dein Angebot? Mhm. Mit welchen Tools gehst du jetzt zu den CEOs hin? Mhm. Wie coachst du sie?
Ich habe kürzlich einen Workshop gegeben für medizinisches Fachpersonal. Da waren unter anderem anwesend Physiotherapeuten, Hebammen, Ärzte und MPAs. Und das Interessante ist, wenn diese Menschen kommen, das war eine heterogene Gruppe, die kannten sich untereinander auch nicht alle, dann haben alle erstmal Angst. Oh Gott, was erwartet mich jetzt hier? Das sind jetzt 4 Stunden voller Traurigkeit, es ist alles dunkel, es ist alles sehr anstrengend. Und dann passiert aber was ganz Wertvolles. Durch diese Menschen entstehen Synergien, die sich nicht kennen. Und das hatten wir eben auch schon, wenn man Räume gibt für Trauer, den Menschen eine Plattform gibt, sich einfach mal auszutauschen, nicht unbedingt jetzt als Betroffene, sondern als Beteiligte. Wie habe ich denn Trauer erlebt in meinem Berufsalltag? Was hat das mit mir gemacht, wenn ich hilflos und sprachlos war und ich konnte nicht mehr reagieren, ich konnte eben nicht diese Präsenz zeigen? Das macht was mit den Menschen. Und diese Workshops laufen bei mir nicht so ab, dass ich da nur stehe und halte Vorträge. Die sind sehr interaktiv. Wir kreieren Worst-Case- und Best-Case-Szenarien. Und meistens sind das dann Gruppenzusammenstellungen von Menschen, die sich nicht kennen. Und das habe ich ganz bewusst so gewählt, damit die sich untereinander austauschen können. Auch hier wieder, du bist nicht allein. Wir sind hier alle zusammen. Und am Ende entsteht einfach was unheimlich wertvoll ist, weil durch dieses Bewusstsein, was sie bekommen haben, zum einen, ich bin nicht alleine, und auch mal so Trauerprozesse kennengelernt haben. Was ist überhaupt Trauer? Wie laufen Trauerprozesse ab? Was sind No-Gos? Was sind Floskeln und Phrasen? Was sollte ich lieber nicht sagen? Was sind absolute No-Gos? In Kombination mit Wissensvermittlung, Handlungsfähigkeiten entwickeln, weil eigentlich hast du alles, was du brauchst. Ich stehe da nicht und sage dir, nimm dies und das und damit kannst du besser agieren. Du darfst es selbst entwickeln.
Aber was soll denn der Chef sagen? Was fehlt den Chefs? Die Empathie, das auf den Mitarbeiter zugehen und wirklich zu sagen, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Oder wir sind gerade wirklich in einer schwierigen Situation. Ja. Dein Ausfall trifft uns jetzt schwer, aber ich habe Verständnis. Mhm. Oder was ist das Wichtige?
Es braucht den Chef, der mutig ist, der zu dir geht, der keine Angst hat, der dich wirklich fragt, wie geht's dir heute?
Ehrlich.
Ist ehrlich, ehrlich gemeint. Keine Floskeln, wirklich authentisch. Es tut mir unwahrscheinlich leid, was dir passiert ist. Und mir fehlen auch wirklich die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich bin für dich da. Im Gespräch auch bleiben. Also Trauerprozesse, haben wir ja gehört, sind sehr individuell und können auch unterschiedlich lang dauern. Und im Grunde ist eine Trauer geht nie vorbei. Trauer hat kein Verfallsdatum. Und wenn jetzt eine Person längerfristig ausfällt, beispielsweise 6 Monate, ich nenne jetzt einfach mal eine fiktive Zahl, dann darf ich nicht 6 Monate mich nicht melden, sondern es ist wichtig, wirklich im Dialog zu bleiben. Hey, ich denke an dich, wie geht's dir heute? Mal eine Karte schreiben. Weil die Entfernung wird immer größer, wenn ich keine Kommunikation stattfinden lasse. Weil ich möchte ja, dass du irgendwann zurückkommst. Und wenn du irgendwann zurückkommst und ich habe aber 6 Monate nicht mit dir gesprochen, wird es immer schwieriger. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eben genau das Problem.
Was mich noch interessieren würde, ist, was grenzt denn deine Arbeit von klassischen psychologischen Diensten oder Sozialberatungen ab?
Also ich bin weder Psychologe noch bin ich Therapeutin. Mein Angebot ist eine wertvolle Ergänzung zu bestehenden Care-Teams, Sozialleistungen. Gerade in größeren Unternehmen gibt es interne Sozialleistungen, mit denen Verträge da sind oder man hat sie selbst. Und mein Angebot ist wirklich ergänzend dafür da, um sich wirklich im Vorfeld, ich sage immer sinnvolle Prävention statt hilflose Reaktion. Jedes Unternehmen hat schon mal eine solche Situation erlebt. Und was bleibt zurück? Ein Glück ist es jetzt vorbei und ich hoffe, uns passiert sowas nicht mehr wieder. Aber das ist einfach nicht die Realität, weil es kann immer wieder unerwartet passieren. Und wenn Menschen erkennen, ich will diese Hilflosigkeit selber nicht mehr haben, ich möchte handlungsfähig sein, ich möchte reagieren können, ich will keine Angst haben, auf dich zuzugehen. Und aber das ist meine Aufgabe, die Angst zu nehmen, über den Schatten zu springen.
Es ist ja zum Teil auch eine Typfrage. Ja. Also es gibt den extrovertierten Chef, natürlich, der sagt, das schaffen wir, wir. Mhm. Und es gibt den, der sagt,
das ist vollkommen okay. Man kann nicht jeden Menschen dazu bringen, sich mit solchen Prozessen zu identifizieren, geschweige denn eine Affinität dafür zu haben oder mitzubringen, das ist vollkommen okay. Aber
zumindest den Notfallplan soll man haben, wenn sowas eintritt.
Richtig, das ist, es sollte eine Person geben, aus dem HR-Management zum Beispiel, eine Person, wo dieses Amt übernehmen kann, wo diese Kommunikation übernimmt mit den Mitarbeitenden. Eine Ärztin hat kürzlich zu mir gesagt, das fand ich noch spannend, weil ich wollte von Best-Case-Szenario noch sagen, sie war bei mir in einem Workshop und sie sagte, Katrin, jetzt habe ich 6 Jahre Medizin studiert und das ist das erste Mal, dass ich ein Bewusstsein für das Thema Trauer bekommen habe. Du hast meine Sinne geschärft. Ich nehme das mit in meinen Alltag, in meinen Berufsalltag als Ärztin. Und dann guckten die sich alle an und fragten dann, und das meine ich mit Synergien, habt ihr da irgendwas in eurer Ausbildung im Studium gelernt zu?
Nein.
Keiner hat etwas dazu gelernt.
Das war ein gutes Beispiel und auch ein gutes Schlusswort. Du verrätst uns bitte auch, wie bei den anderen Damen, wie man dich erreichen kann oder wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann.
Ich habe natürlich auch, wie alle anderen, eine Webseite, Social-Media-Kanäle und da findet man alles.
Vielen lieben Dank, Katrin,
sehr gerne,
das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke. Jetzt kommt der Johannes. Das Thema Verlust, wie sollte es anders sein, hat auch deine Familie getroffen. Magst du mir etwas von deinem Vater beispielsweise oder vom verstorbenen Sohn deiner Gattin erzählen?
Ja, also Verlust ist in meinem Leben schon relativ früh eingetreten. Ich war vielleicht indirekter Verlust, fange ich mal so an. Ich war 11 Jahre alt und dann ist am 3. Advent der Fondue-Kocher explodiert. Also eine Fettexplosion und ich musste ins Krankenhaus und ich lag 3-4 Monate im Krankenhaus. Also ich hatte keinen Spiegel im Zimmer. Der Spiegel war abgehangen und dann irgendwann habe ich mich nachts rausgeschlichen. Dann habe ich gesehen, wie ich aussah mit Maske und so weiter und so fort. Und ich hatte gesehen, wie Niki Lauda aussah, weil der ist im gleichen Jahr verunglückt. Und ich war 11 und ich wollte mich umbringen. Und nur wegen Niki Lauda stehe ich eigentlich noch hier. Das heißt, schon mit 11 Jahren hatte ich ein Thema Endlichkeit. Dann war ich am 11. September damals in New York, zufälligerweise an dem Tag, wie die Anschläge passiert sind und hatte einfach nur Glück, dass ich nicht gerade in dem Tag oben auf dem Turm stand. Ich war in der U-Bahn-Station und habe gesagt, nee, das ist mir jetzt zu voll, ich gehe mir noch einen Kaffee trinken. Wenn ich die U-Bahn genommen hätte, dann stände ich auch nicht mehr hier. Das heißt, wir sind alle endlich. Und dieses Thema Endlichkeit und dass unser Leben ein Ende hat, das ist in dem Bewusstsein vieler Menschen einfach nicht da. Und deshalb tut der Tod dann auch oft so unendlich weh, weil er gar nicht in unserer Lebenswirklichkeit drin ist. So war es bei meiner Frau. Der Sohn meiner Frau ist mit meinem Schwager, wollten sie zusammen ins Kino fahren. Und dann ist eine Autofahrerin telefonierenderweise ins Auto reingefahren und der Maurice war sofort tot. Er war 8 Jahre alt und das Thema ist bei uns in der Familie so präsent wie, ja, als würde er jetzt noch leben. Das heißt, wir wissen, dass unser Leben zerbrechlich ist. Und aus dieser Zerbrechlichkeit heraus, das ist halt unsere Geschichte, ist halt auch unser Projekt entstanden, weil wir merken, die Menschen setzen sich viel zu wenig damit auseinander, dass man vielleicht morgen gar nicht mehr aufwacht. Das verändert aber auch die Haltung zum Leben, dass man nämlich das Leben als Geschenk nimmt, dass man sich freut auf den nächsten Tag. Und wenn ich halt einen Mistjob habe, wo ich nicht so gerne hingehe, ich bin aber gesund, einigermaßen gesund und kann arbeiten gehen, ich kann in Urlaub fahren, ich kann Freunde treffen, ich kann Spaß haben. Und dieses Bewusstsein ist vielleicht bei denen, die solche Verlusterfahrungen schon mal wie wir gemacht haben, sehr präsent. Wir sind ja keine Menschen, die jetzt nur rumlaufen und heulen. Und wenn jemand meine Frau kennen würde, ist leider heute Abend, kann sie nicht hier sein, die lacht unwahrscheinlich viel. Obwohl zum Beispiel bei der Gerichtsverhandlung gesagt worden ist, ja, ein Menschenleben kann man sowieso nicht ersetzen. Die Frau, die das Auto gefahren ist, die musste dann die Beerdigungskosten bezahlen und das war's. Da kann man schon auch wütend werden, da kann man sauer werden, da kann man auch, sag ich mal, an der Welt verzweifeln. Und trotzdem lacht sie jeden Tag. Und gleichzeitig sitzt sie auf dem Sofa und fängt aus dem Nichts an zu weinen. Aber das Weinen ist auch ein Zeichen, nämlich, dass man liebt. Und das ist eigentlich so die Geschichte unseres Lebens. Also das Trauern ist für mich natürlich auch einfach nur die andere Seite der Medaille, die sich Liebe nennt. Das gehört dazu.
Jetzt bist du im Prinzip die Initialzündung für den heutigen Abend. Du hast uns alle zusammen getrommelt. Du hast mit deiner Frau, mit einem Team aus noch zwei weiteren Leuten Aimoriam gegründet.
Genau.
Hat natürlich mit dem Thema Tod und Erinnerungskultur sehr stark zu tun. Ja. Kannst du das mal definieren? Was ist Aimoriam?
Also was wir gemacht haben, der Maurice, so hieß der Sohn meiner Frau, da gibt es keine Tonaufnahmen mehr von. Da gibt es auch keine Videos mehr von. Man hat noch ein paar Bilder. Und heute, wir haben so ein großartiges Geschenk in unserer Zeit. Wir können Videos machen, wir können Tonaufnahmen machen. Und das war vor 2011 ist er gestorben. Das war damals noch gar nicht so präsent. Und das ist heute eine unwahrscheinliche Möglichkeit. Aber dieses Bewahren von Erinnerungen, das betrifft jetzt nicht nur Verstorbene, sondern es betrifft auch Leute, die zum Beispiel jetzt noch ihre Biografie machen möchten. Diese Möglichkeiten, die wir heute da haben, um, sag ich mal, etwas zu transportieren, die hat es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben. Wir können heute das so gestalten, dass wir uns an unseren Vater, an unseren Großvater anders erinnern können, als wir das noch unsere Väter machen konnten. Und das finde ich so ein tolles Geschenk. Und gleichzeitig unser Thema ist eigentlich Würde. Nämlich, ich habe 25.000 oder 30.000 Fotos irgendwo in der Cloud, auf dem Handy. Da ist auch mein Vater dabei ab und zu. Da ist auch ein Bild von Maurice dabei. Aber das ist ja nicht würdevoll. Und wir haben gedacht, und das ist eigentlich so unser Thema, man müsste eine Seite machen, eine Webseite machen, die diskret ist, die sicher ist, die seriös ist, wo man, sage ich mal, solche Momente konservieren kann. Und das kann man jetzt nicht nur für Verstorbene machen. 80-90% unserer Kunden sind Lebende. Die fangen an, so eine Seite zu machen, weil sie was weitergeben möchte. Ich selber habe das auch, weil ich habe einen kleinen Enkel, der ist jetzt 1,5 Jahre. Ich möchte, dass er sich an seinen Opa mal erinnert, weil ich weiß nicht, ob ich morgen noch wach werde. Und das ist eigentlich so die Initiation gewesen durch den Tod des Maurice und durch die Dinge, die da sonst passiert sind, dass ich gesagt habe, ein Leben hat einen Wert auch über den Tod hinaus, weil wir denjenigen, der dann vielleicht nicht mehr unter uns ist, weil wir den ja noch immer lieben. Und das ist eigentlich der Grund und die Entstehungsgeschichte unseres Projekts. Also wir bieten Gedenkseiten an, die halt etwas anders sind, wie man die so sonst kennt. Die sind eher im diskreten, privaten Bereich. Man kann auch die Seite nur mit bestimmten Personen teilen. Das sind keine Traueranzeigen oder sowas, sondern es sind einfach Videos, Filme, Texte. Mancher legt auch sein Testament darauf ab. Aber es ist halt alles in einem geschützten Raum. Und das haben wir dann ergänzt noch um Erinnerungsboxen und so weiter. Genau.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Du sprichst jetzt gerade über das digitale Zeitalter mit Homepages etc. Aber du musst ja auch noch die analoge Welt bedenken. Von daher, was sind denn die Erinnerungsboxen? Was kann da rein? Was soll da rein? Wo soll das hin?
Also für uns war es klar, natürlich ist das schön, Bilder zu haben oder ein Video zu haben. Aber am Ende ist es ja auch so, da gibt es ja noch Erinnerungsstücke. Da gibt es noch von meinem Vater ein Parfum, da gibt es noch von Maurice irgendwie ein Lieblingsspielzeug oder was auch immer. Wo packen wir das hin? Ich will jetzt nichts erzählen, aber meine Frau, die hat bei ihren Eltern den ganzen Speicher voll mit Sachen noch von dem Kind. Man kann sich das nicht vorstellen und das ist natürlich vielleicht für jemanden, der es noch nicht erlebt hat, schwierig nachzuvollziehen, aber man braucht auch haptische Dinge. Man braucht auch so das konventionelle Erinnern, sich vielleicht an jemanden erinnern, ein Erinnerungsstück, mal was in die Hand nehmen, mal etwas riechen. Und deshalb haben wir gesagt, dass nur digital ist zu wenig. Und deshalb gibt es halt, sage ich mal, unsere Webseite eigentlich immer in Verbindung mit einer Box, wo ich dann auch Dinge aufbewahren kann.
Du hast eben aber noch ein Stichwort gesagt, Lebensbiografien.
Genau.
Wie können die denn gestaltet sein? Filmisch? Tonlich?
Die können zum Beispiel gestaltet sein durch dich mit deinem Podcast-Studio. In dem Podcast-Studio bietet zum Beispiel der Patrick auch an, entsprechende Biografien zu machen. Das sind bei uns halt auch teilweise digitale Aufzeichnungen, die man selber gemacht hat, teilweise auch Briefe. Aber wie gesagt, man kann das für sich selber machen oder professionell, wie wir es ja von dir auch heute Abend erleben, durch eine Tonaufnahme oder auch durch eine Videoaufnahme. Genau.
Für wen, denkst du, ist dieses Paket interessant? Wer hat Interesse, sein eigenes Hörbuch für die Nachwelt zu konservieren?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich kann jetzt nicht sagen, jeder. Aber ich kann auch nicht sagen, keiner. Es kommt halt auf denjenigen an, was er transportieren möchte. Für mich ist es halt zum Beispiel so, wenn ich Nachkommen habe, wenn ich Kinder habe, enge Freunde habe, dann ist es sicherlich so, dass ich möchte, dass man sich daran erinnert. Und ich möchte eigentlich auch es selbst gestalten, wie man sich an mich erinnert. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Leute nach mir, ihr kennt das auch, irgendwie von mir irgendwas, keine Ahnung, formulieren oder irgendeinen Film online setzen. Nee, es ist ja mein Wesen, was erhalten bleibt. Und deshalb finde ich es eigentlich noch gut, dass man es selber organisiert. Und es ist relativ in den letzten Jahren doch ein Riesentrendthema, vielleicht noch nicht in unseren Breiten, aber das Thema Biografie benutzen wir zum Beispiel auch. Und die Nachfrage, merken wir auch, ist relativ groß bei Leuten, die entweder an Demenz erkrankt sind oder eine schlimme Diagnose bekommen haben, die sich dann mit dem Thema mal beschäftigen und dann aber auch sagen, ja, ich möchte, dass was von mir bleibt. Ich möchte, dass mein Enkel noch weiß, wer ich war. Ich möchte, dass mein Kind vielleicht bei der Hochzeit, die ich nicht mehr erlebe, noch weiß, aha, der Papa, der denkt an mich oder hat damals schon an mich gedacht. Und diese Dinge, sage ich mal, die lassen sich heute in einer ganz großartigen Art und Weise festhalten. Und das gab es halt noch nie.
Das haben wir ja heute auch in dem kleinen Filmeinspieler gesehen. Da hat die Mutter über mehrere Jahre hinweg noch ihre Aufnahmen konserviert. Ich sehe wohl da auch noch eine Gefahr. Also deswegen diese Lebendbiografien, da stehe ich zu, die finde ich ganz, ganz toll. Aber wir befinden uns ja in einem Zeitalter von KI, wo man nur 20 Sekunden einer Stimme braucht, um sie zu klonen und dann im Prinzip sich über Jahre hinweg mit der Person immer noch unterhalten zu können. Und davon möchte ich mich aber ganz klar abgrenzen, weil ich finde, es müssen reale und echte Personen zu Wort kommen und nicht computergenerierte Stimmen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Man kann heute sehr viel machen und man kann beispielsweise auch Fotos mittlerweile schon animieren und daraus ganze Sequenzen machen. Für den einen mag das gut sein, aber ich weiß nicht, ob das auch das wahre Leben ist. So, mit Blick auf die Zeit, eine Frage an alle. Woran können denn Betroffene bzw. Angehörige erkennen, dass jetzt der richtige Moment ist, um sich professionell Unterstützung zu holen? Petra.
Ja. Ich denke immer dann, wenn man selber merkt, man ist überfordert mit seiner Trauer, empfiehlt der Halt oder vielleicht auch die Orientierung, ist das nur normal wie Trauer? Ist das zu viel, zu wenig? Und ich glaube, vom Umfeld her kommt vielleicht oft sogar vorher mal so eine Spitze im Kommentar, willst du nicht mal Hilfe suchen? Aber ich glaube, man selber spürt es, wenn man einfach
bereit
schwimmt und gern jemand hört, mit dem man sich austauschen kann.
Gibt es bei euch in eurer Arbeit, also die Katrin hatte das eben schon mal, glaube ich, gesagt, gewisse Aha-Momente, wo ihr in eurer Arbeit auch sagt, das hätte ich jetzt so nicht erwartet? Wenn ja, welche?
Die gibt es ganz unbedingt. Also meine Eltern hatten eine Friedhofsgärtnerei und ich war schon von Kindesbeinen auf dem Friedhof.
Im Torf?
Ja, genau. Und ich habe später auch, sage ich mal, als Ministrant hunderte Beerdigungen gemacht. Also nicht unbedingt die Institution, die einem, sage ich mal, Begleitung vielleicht zusichert, ist das, was einem vielleicht hilft, sondern vielleicht Menschen, die eigene Erfahrungen gemacht haben. Und das ist immer so ein Plädoyer, was ich nur noch mal allen ans Herz legen kann. Es gibt ganz tolle Trauerbegleiter, die, sage ich mal, auch mit ganz viel Herzblut drangehen. Und es gibt auch ganz tolle Bestatter, die, sage ich mal, mit einem ganz anderen Spirit daran gehen, wie vielleicht konventionell bekannte Bestatter oder Institutionen. Ich möchte nur ans Herz legen, dass man sich einfach informiert, vielleicht sich auch dann mal abholen lässt, weil gerade in dem Prozess, Patrick, ist es wichtig, dass man zu jemandem Vertrauen schöpfen kann und dass man sein Herz öffnen kann und dass man so sein kann, wie man ist. Da braucht es keine Scham, da braucht es keine Angst, sondern braucht es einfach nur die Möglichkeit, offen mit jemandem zu sprechen. Ich glaube, in dem Geist sind wir alle, glaube ich, auch unterwegs, die wir hier sind.
Wäre eigentlich das perfekte Schlusswort, hätte ich jetzt so stehen lassen können. Aber, jetzt kommt das Aber. Habt ihr aus eurer Erfahrung konkrete Tipps, die ihr vielleicht noch zum Abschluss den Leuten hier im Saal geben wollt?
Ich schließe mit dem Wort, mit dem ich angefangen habe, und zwar Bewusstsein. Deine Frage war ja eben, was ist der erste Schritt oder wie kann man unterstützen? Und in meinem speziellen Bereich ist es wirklich das Bewusstsein, und die basiert meistens aus Erfahrungen, die man mal gemacht hat, erfahren hat, hey, die Situation haben wir jetzt nicht so gut gelöst, und aus Sicht von Unternehmen, Führungskräften wirklich auch zu erkennen, Professionalität und Empathie, die schließen sich gegenseitig nicht aus. Und das hat was mit Haltung zu tun. Und hier geht es wieder ums Bewusstsein.
Das war ein schönes Schlusswort. Wie wichtig ihr heute das Thema ist, zeigt übrigens die Tatsache, dass die liebe Katrin heute auch noch Geburtstag hat und hier ist. Das möchte ich, da können wir mal klatschen. Und deswegen haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, um dir zu danken, dass du heute an deinem Geburtstag auch noch bei uns bist und über dieses sehr wichtige Thema sprichst. Jetzt ein großes Merci an die Redner und Rednerinnen und ein dickes Merci an Sie. Schön, dass Sie heute da waren, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Apero mit uns, bei uns. Dankeschön.
Und danke dir.
Ja, bitte, bitte.
Und danke dem Patrick für die tolle Moderation des Abends. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Danke.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See. Spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.